und herzlich willkommen zu Folge 163 von Aus dem Exil, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ihr hört es schon, ihr erahnt es sofort, wenn ihr meine statt Lus Stimme hört. Lou heute nicht dabei, Lou kann euch nicht begrüßen, sondern ich, Jan, musste hier notdürftig für ihn einspringen. Begrüße aber trotzdem. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Hallo Tim.
Ja, schöne Grüße aus Berlin.
Herausragend gestimmte Mit-Podcaster, das kann ich verraten. Vielleicht auch, weil heute gute Nachrichten über den Äther liefen. Nämlich Matthias Zimmermann hat verlängert ein Jahr. Wie ist der Blätterwald kolportiert, weil die Fortuna ja selber keine Vertragslaufzeiten mehr verkündet. Es hat sich ja schon angebahnt, die Social-Media-Kampagne rollte ja schon und es war ja auch schon bekannt, dass man im Hintergrund miteinander reden würde, aber dass es auch Komplikationen gab und wahrscheinlich war die Vertragslaufzeit eine solche. Tim, was sind deine ersten Gedanken zu Zimmermann nächste Saison und nur nächste Saison?
Ja, also erstmal fällt einem da ein Stein vom Herzen, weil wenn es eine Konstante in den letzten Jahren gibt und immer mit Einsatz, immer auch meistens mit richtig guten Leistungen, dann ist das Zimbo Zimmermann und der gehört einfach irgendwie, der ist gar nicht vorstellbar in einem anderen Trikot, aber jetzt haben wir es erstmal nur für ein Jahr, das ist natürlich, naja, werden sehen. Mit Sicherheit, wenn es in einem Jahr mit dem Aufstieg nicht geklappt hat und er weiterhin Leistungen bringt und er irgendwie das dann nochmal ein Angebot bekommt, dann weiß ich nicht genau, ob das nicht seine letzte Chance sein wird. Aber viel schöner wäre es natürlich, wenn er mit der Fortuna einfach in diesem oder im nächsten Jahr aufsteigt und dann seine Karriere auch irgendwann in Düsseldorf beendet. Ich glaube wirklich, es gibt momentan in diesem Kader kaum ein Gesicht, was für die letzten Jahre so steht wie Zimmermann und da freut man sich, da hüpft das Herz, wenn so ein Vertrag dann nicht einfach ausläuft und wir noch ein Jahr ihn hin und her pflügen sehen können auf der rechten Seite.
Moritz, siehst du das auch also, so?
Das Einzige, was ich da kritisieren wollen würde, ist vielleicht die kurze Vertragslaufzeit, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass er auch in anderthalb Jahren immer noch bereit ist, eine oder fast zwei, also nochmal eine Saison, all das, was der Tim gerade schon zusammengefasst hat, nochmal auf den Rasen zu zaubern. Deswegen, ja, also viel, viel besser, als ihn nicht zu verlängern. Viel, 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 viel besser, als ihn nicht zu verlängern. Und wer weiß, wurde ja auch mal irgendwie von einer Option noch gequatscht und so. Vielleicht ja. Ist ja auch dann nach diesem verlängerten Vertrag die Geschichte noch nicht zu Ende mit Simbo bei der Fortuna.
Ich denke auch. Aber ich glaube, das, was Tim gesagt hat, muss ich aufnehmen. Oder ist das wissen wir ja alle. Es ist vielleicht ein Moment, nochmal zu sagen, wie unglaublich wichtig er die letzten Jahre war und auch diese Saison wieder. Wenn er nicht spielt, merkt man, dass der Fortuna an die rechte Seite war und ist immer die dominante Seite gewesen in den letzten Jahren. Ich glaube, in der gesamten Zeit dieses Podcastes auf jeden Fall, und das lag eben auch an ihm, unermüdlich hat er seine Einsatzzeiten gekriegt und hat er seine Leistung gebracht. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass er in den letzten Zeiten ein bisschen mehr verletzungsanfälliger war. Unklar, ob das jetzt ein Zufall ist, aber eben doch dem Alter und den vielen Arbeiten, die er leisten musste, geschuldet ist. Was ich, glaube ich, mit Zusammenhang mit diesem einen Jahr Vertragsverlängerung so ein bisschen eigenwillig finde, ist, es steht nicht unbedingt für eine, also das, wenn man sich überlegt, wie die Fortuna, wie die sportliche Leistung in den letzten Jahren Verträge verlängert hat. So eine einheitliche Handschrift lässt sich daraus nicht erkennen. Weil wenn ich mir überlege, dass Felix Klaus irgendwie ein Jahr länger Vertrag bekommen hat und natürlich André Hoffmann, als er verlängert hatte, auch eine längere Vertragslaufzeit hatte und die ja nicht viel jünger sind als Matthias Zimmermann, nämlich alle von 92 oder 93, ist das schon irgendwie so nicht ganz konsequent. Also vielleicht gibt es jetzt eine Wende, wenn man U30-Spieler verpflichtet, aber ich glaube es nicht so wirklich. Also das finde ich schon, dass man halt Klaus und Hoffmann ja irgendwie schnell die Verträge verlängert und so einem verdienten Mann wie der Matthias Zimmermann, absoluten Leistungsträger, die letzten Jahre da so rumknipst.
Ja. Ja. Es ist
sicher, dass er dafür spielen wird, noch ein Jahr länger zu kriegen und dass sich ansonsten auch die Fans dafür einsetzen werden, dass das passiert.
Es ist so einer dieser Tage, wo man denkt, ach, jetzt kann man noch mal wieder Folge 1 oder 2 von unserem Podcast hören und gucken, wie wir da über Zimbo gesprochen haben.
Ja, nur positiv. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwann mal schon negativ über ihn. Ich glaube, er ist wirklich konsequent. Er bringt seine Leistung. Wir haben ihn konsequent auch immer gewürdigt. Ich glaube, es gibt keinen Zeitpunkt, wo wir nicht gewusst haben. Bei anderen Spielern ist das mal anders gewesen. Ja? Aber bei Matthias Zimmermann ist es, glaube ich, einfach eine konstante positive Würdigung seiner Leistung. Das muss man auch erstmal hinkriegen bei uns Nörglern.
Und halt auch die Persönlichkeit ist halt auch einfach, also meine, mittlerweile ist Jamil Siebert auch ein bisschen mehr am Start mit dem krassen Abfeiern von Defensivaktionen, aber da ist halt Zimbo auch unnachahmlich so, ne? Aber vielleicht hat er das ja auch an die jüngere Generation weitergetragen.
Im Geiste Zimbos. Also des Original-Zimbos und jetzt des zweiten Zimbos. Beide würdige Vertreter der Fortuna, muss man sagen. Ja gut, dann, aber das war ja quasi die zweite Verlängerung, die es gab. Denn vorher hat noch einer, der eben schon genannt wurde, ist, der quasi im defensive Szenen feiern Zimmermann in nichts nachstehen möchte in Zukunft, hat verlängert Jamil Siebert. Kolportiert wohl bis 2027. Die Presse sagt, dass es eine Ausstiegsklausel gibt, wenn in der zweiten Liga weiter Fußball gespielt wird in Düsseldorf über knapp 5 Millionen. Wenn man aufsteigen sollte Richtung 9 Millionen. Eure Gedanken dazu, Moritz?
Ja, erstmal einfach geiles Zeichen. Hat er sich auch verdient. Ich meine, er hat wahrscheinlich einen eher schlechten Vertrag noch bei der Fortuna gehabt, was er dem Leistungs... Also, ich gehe mal davon aus, ne? Weil ich meine, er war bei Viktoria Köln, zu Viktoria Köln verliehen und hat ja einen derartigen Leistungssprung gemacht und ist in dieser Saison so unfassbar wichtig geworden und sowohl in dem Spiel, was wir später besprechen, als aber auch in der gesamten Saison. Ich meine, es ist ja auch krass, wie er jetzt nach der Verletzung wieder zurückgekommen ist, als hätte es diese Verletzung nie gegeben. Und also erstmal absolut wichtig und geil, den zu halten, Düsseldorfer. Und dann mal gucken. Wahrscheinlich ist das mit dieser Kaufoption irgendwie einigermaßen realistisch. Weiß ich nicht genau. Das kommt mir viel zu niedrig vor, aber es
ich freue mich schon auf die Mitgliedervollversammlungen, wo es dann darum geht, was ist nicht mit den Rahman-Millionen, sondern was ist mit den Siebert-Millionen passiert? Ja, genau. Oder wie viel waren es denn jetzt wirklich in der Ausstiegsklausel? Ja. Wer hat dazu gestimmt? Ist der entlastet worden?
Ja, es ist. So ein bisschen, nachdem er alle Erwartungen übertroffen hat, denkt man, dass dieser Aufstieg ja in dem Fall auch noch weitergehen wird oder diese Leistungen immer weiter bestätigt werden wird. Und dann denkt man so, ach, um die 5 Millionen ist ja doch ein Schnäppchen. Aber ja, schauen wir mal. Ne? Irgendwer wird mit Sicherheit irgendwann 5 Millionen für ihn auf den Tisch legen, wenn er denn Woche für Woche diese Leistung bestätigt. Und dann ist das halt, wie es so häufig ist bei so Vereinen, wie es auch unser Verein ist, diese Schere im Kopf bei jedem guten Spiel, dass man dann denkt, okay, wir wissen alle, es gibt eine Ausstiegsklausel und mit jedem guten Spiel entfernt sich der Spieler ein bisschen weiter von uns, aber er Es ist doch toll, dass der Vertrag verlängert wurde. Und da muss ich sagen, steht fast der Verlängerung von heute nichts nach. Also Siebert, Zimbo, das sind schon zwei Aushängeschilder, obwohl natürlich Siebert erst so kurz seine Gräten jedes Mal für die erste Mannschaft hinhält. Aber klar, mit der ganzen Geschichte darum, dass er ein Düsseldorfer Jung ist und so, ist ja schon schön.
Ich finde es halt, du sagst es halt so kurz, ich finde es schon interessant, dass diese Verlängerung von Siebert, wie viele andere, die jetzt irgendwie aktuell im Fußball passieren, ja auch eine krassen Wandel widerspiegeln von welche Macht eigentlich Spieler haben können. Ne? Also, keine Ahnung, hat vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren einen Spieler, der gerade mal eine Halbserie richtig große Leistung geliefert hat in der zweiten Liga, sofort halt die Möglichkeit gehabt, über seinen Berater zu sagen, ja, ich würde schon verlängern, aber nur wenn. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass sich das halt gewandelt hat, dass eben die Spieler aus ganz verschiedenen Gründen da sehr viel mehr Möglichkeiten haben, als das früher der Fall war. Kann man ja auch gut sehen im Sinne von Arbeitnehmerinteressenvertretung oder so, aber es ist, ich kann es jetzt auch nicht mit harten Fakten unterlegen, aber so gefühlt war das auch mal anders, dass Spieler, die eher jung waren in der zweiten Liga, eben solche Forderungen stellen konnten. Aber wie gesagt, das ist nur ein Gefühl. Und seine Leistungen sind ja einfach unbenommen in dieser Saison. Da hast du es ja auch schon gesagt, Tim. Das ist, und Moritz auch, einfach ein absoluter, das ist ja der Leistungsträger in der Innenverteidigung. Man hat sofort gemerkt, dass er raus war, was da fehlt. Es ist eben nicht Hoffmann, es ist nicht De Weijs, auch wenn der jetzt irgendwie keine schlechte Saison spielt, sondern es ist eben der Junge, der da aus Viktoria Köln ausgeliehen letzte Saison war und wahnsinnig sich entwickelt hat.
So entwickelt hat, dass er ja auch leider aus der deutschen U21 nicht mehr wegzudenken ist. Und da Siebert ja kaum genesen oder nur halb genesen auch schon wieder in die Bresche springen musste in Düsseldorf, bereitet mir das schon auch ein bisschen Sorgen, dass er jetzt auch direkt wieder für die U21 nominiert wurde. Also man kann dem Jungen nur wünschen, dass die restlichen, sagen wir mal, 12 Spiele der Saison von ihm noch bestritten werden können.
Ich hoffe mal, dass man das beim DFB zumindest auf dem Schirm hat, dass der gerade aus einer längeren Verletzung kommt und jetzt bei Fortuna durchspielen musste. Die wollen ja auch nicht ihre jungen Talente verheizen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön zu sehen, dass Siebert genau wie Taka Uchino auch bei den U-Mannschaften in ihren jeweiligen Verbänden spielen dürfen. Und für die A-Mannschaften sind ja Christos Tsiolis, Johannesson und Tanaka abgestellt. Auch Tsiolis hat das natürlich total gerechtfertigt, diese Nominierung nach den Leistungen der letzten Wochen. Und ich habe auch, ich denke mal, in der RP noch mal ein paar Sätze da von ihm zugelesen, dass er eigentlich die ganze Zeit sehnsüchtig auf den Anruf vom Nationaltrainer wartet und dass das eines seiner großen Ziele war, für diese Zeit in Düsseldorf wieder zurückzukommen. Und da würde ich jetzt einfach hoffen, dass es quasi diese Euphoriewelle, diese Welle, die es von allem gelingt, alles wird gut, ihn einfach noch ein bisschen weiter in weitere Höhen treibt.
Genau, ja. Und dann zurück nach Deutschland ohne Verletzung spült, wo er dann im Sommer ja theoretisch mit seiner Nationalmannschaft, wenn alles gut läuft, auch kicken wird. Darum geht es ja bei sowohl Zollis als auch Johannesson noch. Also das sind ja jetzt nicht nur Testspiele, die bestreiten, sondern es geht ja schon, sind schon Pflichtspiele, wo es um die Qualifikation für die Europameisterschaft im Sommer geht.
Da kann man ja ihnen quasi nur wünschen, dass sie mit einem guten Gefühl da nach Hause kommen, bei möglichst wenig Einsatzzeit. Also ja, produktiven aller Zeiten für sie, aber dann ja. wenig aller Zeiten. Das gilt natürlich vor allem für Siebert.
Alle fünf. Wobei ich jetzt gelesen, also ich meine, das liest sich ja schon überraschenderweise, sind die Spieler, die zu den Nationalmannschaften abgestellt werden, auch echte Leistungsträger wie Ciolis, Johannesson, Tanaka, Siebert und Uchino. Vielleicht ein bisschen hinten an natürlich, aber das gilt ja eigentlich wirklich für alle vier. Gavori scheint nicht so schwer verletzt zu sein, deswegen ist vielleicht trotzdem aber ja sehr wichtig, Uchino auf der Bank zu haben. Ja. Ich habe übrigens mal nachgeguckt wegen Länderspielpause und so, weil mich interessiert hat, wie das in Leverkusen aussieht. Und die müssen tatsächlich 18 Feldspieler abstellen jetzt in der Länderspielpause. Zwei davon zur U-Nationalmannschaft plus noch ein Torwart. Also da ist zumindest auch nicht so viel Chance auf eine große Regeneration nach diesen anstrengenden Tagen.
Hoffen wir für Sie, dass es möglichst schlecht für Sie läuft und Sie möglichst viel spielen müssen.
Ja, sehr viel spielen müssen, leichte Blessuren, deswegen dann eigentlich.
Ja, auch also nichts, was die Karriere langfristig und mittelfristig beeinflusst, aber kurzfristig, also man will ja niemandem was Schlechtes gönnen. Ne? Aber es geht auch für die gut, dann können sie auch mal sich ausruhen, Anfang April so ein bisschen entspannen, ja. So ein bisschen Ostern.
Halt auch für Leverkusen. Also da ist so ein bisschen, finde ich schon okay, wenn man ihnen mal eine leichte Blessur wünscht zum Halbfinale. So ein bisschen, wenn ich so einen Raser in der 30er-Zone sehe, der mit 80 da durchbrettert, dann denke ich mir manchmal, ich hoffe, du hast einen kleinen Unfall, wo dein Auto kaputt geht und du dir aber nichts tust. So also als kleine Strafe. Ich glaube, in dem Sinne wünsche ich
mir eine leichte Blessur. Ein sehr, sehr guter Vergleich auf jeden Fall, Moritz. Das ja, wünsche ich dir. Gibt es nichts mehr zu sagen. Ja.
Perfekte Metapher. Also auf jeden Fall wird es Xabi Alonso in der Zeit der Länderspielpause nicht leicht haben, den großen Masterplan für das Spiel gegen Fortuna im Training einzuüben.
Jetzt haben wir eigentlich die perfekte Überleitung zum Spiel der ersten Mannschaft. Mhm. Aber wir haben in den letzten Wochen schon Überleitungen so exzellent gelegt, dass wir uns diesmal auch leisten können, diese mal liegen zu lassen. Weil es hat ja nicht nur, normalerweise sprechen wir relativ wenig über die zweite von der Fortuna. Das liegt auch daran, dass wir sie sehr wenig verfolgen. Aber Moritz und ich haben das ja an diesem Wochenende anders gehandhabt. Man könnte sagen, uns ist kein Fußweg zu weit, um die zweite spielen zu sehen. Und wenn sie mal in Köln gastiert bei der namensgleichen Fortuna im Südstadion, dann haben wir es natürlich nicht nehmen lassen, mal vorbeizugucken. Vor allem, wenn die erste nicht am gleichen Tag spielt oder zur gleichen Zeit. Um uns da mal die zweite vom Meistertrainer 33 Jens Langeke anzugucken. Moritz, wie war es denn? Offene Frage.
Ja, also ich würde jetzt erstmal spontan sagen, die zweite wird 33 so in der Konstellation nicht deutscher Meister. Dafür gab es zu viele Unsicherheiten noch. Generell ansonsten würde ich sagen, war das Stadionerlebnis, wie ich war schon ein paar Mal, also mal gegen Osnabrück mit Mirko, den ihr auch aus dem Podcast kennt, war ich mal im Südstadion. Und es ist schon irgendwie charmant, dieses Stadion. Was ein bisschen schade war, ist, dass es keinen Gästeblock gab. Das heißt, die Fortuna-Fans waren, wie man auf Twitter sah, dann so ein bisschen versprengt der Haupttribüne.
Oder beim 1-0 sah man das dann auch, dass sie versprengt waren auf der Haupttribüne. Genau. Aber man kann nie keine Zahl nennen oder keine Zahl schätzen, wie viele es denn nun waren aus Düsseldorf. Aber genau so würde ich das auch einschätzen. Schade, dass es keinen Gästeblock gab. Gut fing die Fortuna an. Ja, Jonah Niemitz stand als einziger von den Profis auf dem Platz, wenn ich das richtig gesehen habe, und leitet auch das 1-0 ein, direkt in der Anfangsphase. Und nach dem 1-0 habe ich gedacht, boah, die Fortuna liegt hier los wie die Feuerwehr, das sah richtig gut aus. Ich sehe eigentlich kein Szenario, wie die zweite der Fortuna aus Düsseldorf dieses Spiel eigentlich nur aus der Hand geben kann. So sicher war ich mir selten nach diesem 1:0, weil es sich ankündigte, es lag in der Luft. Und dann hat die Zote es geschafft, weil sie eben die Zote von Fortuna Düsseldorf ist, innerhalb von 6 Minuten sich 3 Dinger einschenken zu lassen. Und dann war der Stand 3:1 nach 20 Minuten oder 22 Minuten. Ja, das spiegelt das Spiel nicht ganz wieder, aber es war dann in dem Moment auch nicht unverdient, weil an den Gegentoren hatte man durchaus Aktien drin,
würde ich sagen. Ja, gekrönt von diesem Elfmeter, den man gegen sich bekommt, wegen irgendwie einer verunglückten Verteidigungsaktion, weswegen dann der Torwart rauskommt und dann den Angreifer noch legt.
Aber natürlich nicht zentral vorm Tor, sondern in der hinterletzten Ecke des 16ers. So wie man sich das gewöhnt hat, macht. Ja. Ja.
Und halt also auch so positiven. Jonah Nimitz war sehr aktiv, muss man sagen.
In der ersten Halbzeit. Danach hat er keine, nicht mehr so große Lust gehabt.
Ja. Es war also nicht schade, weil es dann relativ schnell nicht mehr um viel ging, weil dann irgendwie vor allem in der zweiten Halbzeit Fortuna zwar wieder besser wurde, aber irgendwie, ja, dann auch irgendwie Sachen da liegen gelassen hat, wo dann dachtest, okay, jetzt so langsam muss mal einer reingehen, damit dann noch was wird draus, und dann ging auf der anderen Seite noch einer rein.
Ja, ich würde auch, also Langeke hat gewechselt und die haben jetzt nicht so gezündet oder auch die individuelle Klasse vielleicht nicht so ergänzt, weil man sah schon, das hätte was passieren können, aber häufig stand dann halt irgendwie ein Kölner Bein mehr im Weg, als es hätte Not tun müssen in dem Moment. Ja, und dann macht halt, das ist dann halt so, ne, man kann sich das vorstellen, auch wenn man das Spiel nicht gesehen hat, die Fortuna versucht es halt irgendwie, ohne richtig zu krassen Chancen zu kommen. Und dann braucht halt die Fortuna aus Köln auch nicht total viele Chancen, um noch 4:1 zu stellen. Schön fand ich, dass wir noch Richard Sukutapasu sehen konnten, der eingewechselt wurde. Und Moritz und ich doch einer Meinung waren, dass der bestimmt, so wie er aussieht, Ende 30 schon ist. Er ist 33. Aber gut.
5 Jahre jünger als Adam Bocek, der ja leider nicht spielen konnte. Ja. Wobei ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist. Aber Bocek war gelb gesperrt. Wäre auch schön gewesen, den nochmal zu sehen. Naja, vielleicht fahren wir ja ein andermal nochmal hin.
Auf jeden Fall. Ne? Oder gehen hin. Zu Fuß.
Gehen hin. Es gab auch noch irgendwie einen Vorfall, von dem wir nichts mitbekommen haben, so richtig. Weil es waren sehr viele Hopper im Stadion. Das habe ich schon mitbekommen, weil da auch lustige Gespräche um einen rumgeführt wurden. Aber anscheinend gab es auch irgendwie eine Hopper-Gruppe aus dem Sauerland, die dann von Fortuna Köln-Fans irgendwie wieder aus dem Block geprügelt wurden oder so.
Ja, das geprügelt weiß ich nicht. Das würde ich jetzt vielleicht nicht das Verb, das ich dafür nötige. Also, so, ja. Es gab wohl eine Auseinandersetzung und dann mussten die auf den Sitzplatzbereich, aus dem Stehbereich.
Wieder, genau.
Naja, aber hat man nichts von mitbekommen. Jedenfalls nicht da, wo wir waren. Weil es ist ja ein gigantischer Sitzplatzbereich, da kann man sich schon mal verlieren bei 2000 Zuschauern. Naja. Okay, das zur zweiten, die jetzt das zweite Spiel in Folge verloren hat. Es ist, glaube ich, jetzt die Nagelprobe für Jens Langenecke.
Ja. Es wird schon, laufen. Ja, genau. Jetzt mal 2 Niederlagen hintereinander. Gegen Aachen war ja knapp und naja.
Ja, gut. Sind jetzt auch, sag ich mal, beides Teams, wo man als Langenecke übernommen hat, nicht wirklich sich Punkte ausgerechnet hat. Und insgesamt ist ja die Zeit, seitdem er übernommen hat, wie wir schon hier am Rande, auch wenn wir der zweiten halt nicht so regelmäßig Folgen erwähnt haben, eine wirklich erfolgreiche Zeit, in der man sich weitestgehend von allen Abstiegssorgen verabschiedet hat. Und das ist doch das, was wir hier hervorheben wollen.
Absolut. Man muss auch sagen, es bereitet Jens Langenecke als Trainer vielleicht auch auf die Zeit als erste Mannschaftstrainer vor. Dass man halt quasi dann nicht das vollendet, den Aufschwung, sondern dann irgendwie dann schon 2 Spiele verliert, auch aufgrund von eigener Unaufmerksamkeit, nennen wir es mal, da in der ersten Halbzeit. Ja, aber das ist eigentlich die richtige Schule, und dafür geht es ja bei der zweiten. Ja, es geht nur um Prozess, Entwicklung und so weiter und so fort. Das Ergebnis ist gar nicht so wichtig, sondern dass Jens Langeke diese Dinge lernt. Ja, und auch die Spieler, die da vielleicht noch Potenzial haben, dass sie lernen, was es heißt, das Fortuna Düsseldorf-Trikot zu tragen.
Und schon auch nicht absteigen, weil würde der Fortuna natürlich schon was wegbrechen, was man eben auch Spielern immer wieder anbieten kann, beziehungsweise auch aufzeigen kann, dass es so funktionieren kann, dass man eben über die zweite den Sprung in den Profikader schafft, siehe Shinta Appelkamp, siehe Tim Oberdorf, Jonan Jemitz als neueres Beispiel. Genau, und da würde schon was wegbrechen, wenn die.
Genau, und alle verstehen ja auch, dass all diese Spieler aufgrund eines konsequent durchgesetzten Entwicklungsplans in die erste Mannschaft gekommen ist und nicht durch Zufall und schlechte Kaderplanung. Das ist bei der Fortuna kein Zufall. Ja, alles baut aufeinander auf.
Da kommst du auch mal aus der U19 in die erste Mannschaft.
Schnell sitzt man auf der Bank. Apropos auf der Bank sitzen, erste Mannschaft, Shinta Appelkamp immer wieder auf der Bank, ist das wieder dabei. Und man spielte am Freitag, bevor dann die zweite am Samstag spielte, am Freitag in Osnabrück an der Bremer Brücke, ein furioses 0-4, das von uns aber natürlich auch so erwartet worden ist. Ja, also dass eine Fortuna, wenn sie zum Tabellenletzten fährt, wenn sie gerade so einen Aufschwung hat, dass sie da einfach souverän durchflügt durch diese Aufgabe. Das hat ja sicherlich niemanden von uns überrascht. Bei den Toren hat man höchstens wahrscheinlich ein bisschen gönnerhaft geklatscht, weil das wusste man ja, dass das der Fortuna ein leichtes sein würde.
Aber ja, also es gibt ja Gründe dafür, warum die Fortuna uns so überrascht hat mit diesem völlig kontraintuitiven, haushohen, unbedrängten Sieg beim Tabellenletzten. Und wir hatten es vorhin kurz vom Masterplan, und ich glaube, auch dieser Masterplan, nämlich die Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Halbfinale, hat auch in Osnabrück dafür gesorgt, dass dieses Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Würde ich jetzt sagen.
Okay, das musst du mal vielleicht genauer erläutern, deine These.
Meine These bezieht sich, also natürlich hat man auch in den ersten Spielen der Rückrunde zu viele Tore kassiert. Aber ich glaube, man übt die ganze Zeit jetzt fürs DFB-Pokal-Halbfinale und nimmt halt mit, dass man dann Spiel um Spiel keine Gegentore und keine gegnerischen Schüsse aufs Tor mehr kassiert. Aber eigentlich würde man in Osnabrück nicht so defensiv spielen wollen wie gegen Hannover oder Hamburg oder eben Leverkusen. Aber weil es jetzt natürlich auch ganz gut geklappt hat, aber weil man das vor allem einfach üben muss, konsequent jede Woche, wie stehen wir so bombensicher, dass selbst gute Gegner wie der HSV sich die Zähne an der Verteidigung ausbeißen. Um gegen Leverkusen bestehen zu können. Und diese Kontertaktik ist nicht was wir die letzten, also was wir in der Hinrunde gesehen haben.
Also ich würde ja auch sagen, dass es ist ja irgendwie, man könnte es, wenn man nur auf die Liga schaut, tatsächlich glauben, das ist eine Konsequenz der ersten Spiele der Rückrunde. Aber ich bin da ganz bei dir, Moritz. Es geht alles nach Berlin.
Ist alles eine große Generalprobe, und da muss man einfach sagen, die Chefstrategen um Daniel Thun rum haben verstanden, was das für uns bedeutet. Haben verstanden, auch wenn wir keine Karten bekommen haben, verdammte Scheiße, was dieses Halbfinale für uns bedeutet. Für den ganzen Verein, die haben verstanden. Und er arbeitet daran jeden Tag. Und dann opfert er auch mal
den Ballbesitz gegen Osnabrück.
Ja. Den Ballbesitz gegen Osnabrück, genau. Ja. Den kann man dann einfach mal hergeben.
Ja. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Aber ich meine, letztlich ist es ja auch so, man kann es halt klar, es ist irgendwie von der Tabellenkonstellation erstmal merkwürdig, aber man kann es halt auch, weil es ja in den Spielen vorher gut gelaufen ist, genauso angehen, denn für Osnabrück zählt ja in der momentanen Situation oder zählte auch schon am Freitag ja nichts anderes als ein Sieg, gerade wenn man nur noch wenige Heimspiele hat, weil ja mit diesem Spiel am Freitagabend sieht es ja um den Klassenverbleib von Osnabrück sehr recht düster aus. Und wenn man dann weiß, das Heimteam muss das Spiel machen und man hat jetzt mit dieser Taktik die letzten Spiele gut bestritten, warum denn nicht?
Ich weiß ja gar nicht, ob das Heimteam das Spiel machen muss. Aber nur weil es das Heimteam ist, ich glaube, in diesem Fall war es einfach auch ein bisschen, dass die Fortuna ihr keine Wahl gelassen hat. Und dann darauf verwies ja auch schon die Aufstellung. Ne? Also in der Innenverteidigung mit Oberdorf und Siebert, das erahnte man ja schon, dass das so weit kommen würde. Dann das Mittelfeld hat sie auch quasi von selber aufgestellt. Aber dann spielt Mustafa vorne in der Spitze und eben nicht Daferner oder Vermey, der irgendwie gerade ein bisschen hinten anzustehen zu scheint. Also man weiß jetzt auch warum, weil im Konterfußball ist halt tatsächlich ein Vincent Vermey nicht der Spieler, den ich da aufstellen würde. Aber Mustafa ist halt schon ein sehr klares Zeichen.
Ja, aber ich fand das halt eben schon auch überraschend. Also natürlich, warum nicht, gebe ich dir auch recht, Tim. Aber ich würde zum Beispiel wahrscheinlich Mustafa und Daferner eher in eine ähnlichere Richtung stecken als Vermey, die ja beide zumindest auch sehr lauffreudig sind und sehr viele Meter machen. Und es fing ja dann direkt auch so an, dass es in der dritten Minute eine fantastische Flanke von Ziolis gab, wo dann Klaus den Kopfball nehmen musste und ihm das misslingt. Und da war ich dann total bestärkt in meinem vorherigen Poltern, warum denn nicht Vermey bei so einem Spiel, wo man Flanke um Flanke reinschlagen wird und so weiter. Aber es war ja gar nicht der Plan.
Die Fortuna hat selten so wenig geflankt wie bei diesem Spiel. Auch selten so wenig gepasst wie bei diesem Spiel. Die Statistiken sind völlig absurd. Ja. Aber ja, also man muss halt sagen, dass also für mich war dieses Osnabrück-Spiel eigentlich die konsequente Fortsetzung des HSV-Spiels, was ja ein bisschen absurd ist, wenn man die Gegner gegeneinander stellt und auch, dass man zu Hause und auswärts spielt. Aber das, was ja in der zweiten Hälfte gegen HSV irgendwie dieses, man macht die Kontertore nicht und spielt sie ein bisschen fahrlässig aus und vielleicht fehlt da nur ein bisschen, das war ja dann gegen Osnabrück auch so. Also fing das ja quasi an. Ja, also dass man nimmt das Spiel aus Osnabrück mit, aus gegen HSV mit und setzt dann erstmal das weiter, was man da noch hat liegen lassen, weil man lässt ja in dieser ersten Halbzeit doch schon ein bisschen was liegen, könnte man sagen. Ja, Mustafa mehrfach und alles läuft wenig überraschend über den Mann, über den halt die letzten Wochen, über die Männer, über die in den letzten Wochen alles läuft. Ja. Ao Tanaka im Mittelfeld, vielleicht noch Jannik Engelhardt, den man positiv hervorheben muss oder als wichtigen Faktor und vor allem natürlich Christos Zollis, der alles macht bei der Fortuna, wenn es nach vorne geht. Und das ist ja auch kein Zufall, weil dieses Konterspiel scheint ihm einfach so sehr in die Karten zu spielen, gerade wenn er so variabel sein kann und eben nicht nur auf der linken Seite kleben muss. Das ist sicherlich ein Faktor seines Frühlings, den er hier hinlegt, ja, der ihm jetzt auch in die griechische Nationalmannschaft gespült hat.
Ja, aber vielleicht, also klar, das ist natürlich der Masterplan Berlin, aber vielleicht ist das ja auch noch so ein kleiner Grund dafür, dass man mittlerweile so mehr auf Umschaltspiel setzt und auf Konterspiel, dass man halt damit von dem wahrscheinlich besten Spieler im Kader die Stärken noch mehr zur Geltung bringt. So.
Ja. Man kann.
Ist ja auch nicht schlecht, weil also so oft wir gesagt haben in der Hinrunde, der Gegner kann sich mittlerweile auf die typischen Moves von Herrn Zollis einstellen. So vielseitig, das haben wir ja letzte Woche auch schon erwähnt, ist er ja mittlerweile geworden und damit auch ja, wahrscheinlich für jeden Verteidiger auf Zweitliganiveau mit die größte Herausforderung momentan dieser Liga.
Zweifelsohne. Ja, ist einfach. Ich meine, man kommt ja wirklich ins Schwärmen, wenn man sich dieses, eigentlich diese gesamte Mannschaft anguckt, wie sie gespielt hat jetzt in diesem Wochenende, ne? Also ich weiß nämlich gar nicht, klar, ich finde Zjöllis und Tanaka stechen raus, aber dann kommen ja auch Johannesson und Engelhardt, die durchaus auch rausstechen, auch Siebert und Oberdorf. Das war schon eine sehr, sehr, sehr starke Mannschaftsleistung. Und bei Mustafa muss man ja sagen, der ist ja auch die ganze Zeit, ich habe ja mit Lou geguckt, der das dann auch immer anmerkte, der ist ja auch die ganze Zeit in diese Situation gekommen. So, ne? Auch das ist ja was, was ist ja bei Daferna zum Beispiel nicht so krass der Fall
Absolut.
Gewesen.
Ja.
So, der ist in die Situation gekommen, der ist ziemlich schnell auch. Und da hat ja auch das Zusammenspiel hervorragend geklappt. Also ich meine, Zjöllis glänzt ja nicht nur als Torschütze, der den Verteidigern Sorgen bereitet, sondern eben auch als Vorlagengeber, wie dieser Steckpass in der 16. Minute auf Mustafa, den Mustafa dann nicht gut verarbeitet kriegt und so. Aber da sieht man ja auch, wie vielseitig dieser Zjöllis eigentlich ist. So, ne? Und er holt sich ja auch die Bälle. Also er ist ja mittlerweile auch am Verteidigen. Ja, also vielleicht hast du recht, Tim. Man kann vielleicht dadurch, dass er mehr Platz vor sich hat, kann er sich besser entfalten.
Ja, nehme den Ball jetzt mal auf, den Zjöllis auf Mustafa gespielt hat. Das, was ihr da besprochen habt, das würde ich halt auch sagen, ist erstmal gut, dass er in Abschlusssituationen kommt, ja, die er dann halt eine ganze Weile nicht gemacht hat. Nun muss man sich überlegen, ja, ist jetzt wahrscheinlich einfach nicht der technisch beschlagenste Spieler, der ist halt vor allem geradlinig und schnell, ja, ist ja auch okay. Kannst du ja für solche Kontersituationen halt gebrauchen. Und insofern ist er halt auch unterschiedlich als Daferna. Der ist ja nicht, der halt schon eine gewisse Dynamik besitzt, aber eigentlich eine andere Position spielen sollte. Und Vermeer ist ja eigentlich der klassische Strafraumstürmer. Insofern ist es eigentlich interessant, dass man jetzt so drei Typen hat, die sich quasi ergänzen, die Tune, je nachdem, was er da für ein Spiel erhaben möchte, einsetzen kann. Muss vielleicht darauf achten, dass die Stimmungslage unter den dreien dann halt auch dementsprechend ist. Aber er hat natürlich auch lange nicht gespielt, so, ja, der Marlon Mustafa. Da kann man ihm vielleicht auch mal verzeihen, dass der Kopfball dann in der zweiten Halbzeit jetzt nicht perfekt gesetzt war. Ja, immerhin kriegt er ihn, so könnte man es ja sagen. Er macht dann ja auch das Tor ganz gut, ne, als er da eingesetzt wird von Zjöllis. Gut, es ist halt, ne, er macht es dann halt, steht halt da, wo er stehen muss. Alles gut. Aber ich will auch sagen, der Prozess ist erstmal ein guter. Es geht ja um darum, halt Leverkusen zu schlagen. Das haben wir jetzt schon festgezurrt. Und spätestens da wird er dann ja soweit sein.
Ich denke auch.
Wir gehen ja jetzt so ein bisschen mit einem groben Pinsel durch dieses Spiel durch. Uwe Koschin hat in der Pressekonferenz ja vor allem die eigene Schwäche in der Verteidigung daran festgemacht, dass man eben so viel Ballbesitz hatte, dass man so viel selber machen musste, dass man quasi das Mindset, dass es dann in der Mannschaft gut kann in den letzten Wochen wohl das Verteidigen eben nicht so umsetzen konnte, weil man zu sehr damit abgelenkt war, dass man plötzlich den Ball am Fuß hatte und dann man damit nicht dran gewöhnt ist. Ich finde das gar nicht so eine unplausible Erklärung, muss ich sagen. Auch wenn sie bei Profifußballern vielleicht ein bisschen eigentümlich wirkt, aber ich glaube, das ist gar nicht so falsch. Ansonsten war ja Osnabrück, um die mal mit ins Boot zu nehmen, auch maximalst harmlos. Ne? Also das spielt hier sicherlich auch eine Rolle.
Ja, also es wirkt alles so, als wäre in diesem Spiel vor allem hervorzuheben, also dass man natürlich die individuelle Klasse deutlich besser ist, dass man auch im Teamzusammenspiel deutlich besser ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, aber schön ist ja auch, dass man dann das Spiel auch halt so gestaltet, wie es dann gelaufen ist, dass man nach der schwächeren ersten Hälfte, was die Chancenverwertung angeht, einfach das runterspielt und auch nach dem 4-0 noch auf das 5-0 geht. Also beim Torverhältnis, wenn es am Ende eng wird, brauchen wir eigentlich ja uns gar keine Sorgen mehr machen, aber man hat halt einfach Bock darauf, weiter Tore zu schießen. Das ist einfach eine sehr schöne Eigenschaft und vergisst dabei nicht, okay, das liegt auch an Osnabrück, dass man vielleicht mal wieder 2 Spiele hintereinander zu 0 spielen will, was man jetzt geschafft hat, nachdem man es zum Beginn der Saison einmal geschafft hatte.
Ja, ich finde, wir
wollen wir die Tore vielleicht noch ein bisschen rausheben oder die vielen vergebenen Chancen, wo das Umschaltspiel eigentlich ja auch schon ziemlich super geklappt hat, aber man da am Torwart oder am eigenen Unvermögen noch gescheitert ist.
Ich glaube ja, also wir können auch zu den Toren was sagen, weil man da ja auch irgendwie jeweils gute Sachen sehen kann beim 1-0. Ja, spielt Mustafa ja den zweiten Ball raus und Tanaka setzt einfach, wie man es in den letzten Wochen ja einfach von ihm gewohnt ist, perfekt Solis ein. Da haben die beiden sich quasi direkt gefunden, die das Spiel der Fortuna in den letzten Wochen so offensiv gerade so prägt.
Ja, und ich möchte aber diesen Ball von Tanaka möchte ich auch noch gerne mit einem Ball von Tanaka kurz vorher vergleichen.
Ja, der ist auch super.
Ein bisschen absurder ist, weil er einfach nochmal von irgendwo im Halbfeld haut Tanaka so einen Ball irgendwie, du siehst das Tor gar nicht im Fernsehen, du kannst gar nicht sehen, wo der Ball hinkommen soll. Und Tanaka hat einfach gesehen, dass da Johannesson steht, der dann ablegt, glaube ich, in die Mitte auf Mustafa, der dann verpasst. Aber dieser Pass findet ja dann seine Erfüllung, indem er ungefähr einen ähnlichen Pass eben auf den Pfosten spielt und da dann Ciolis vollendet mit links.
Oh.
Wir haben einfach Leute, die solche Pässe spielen können. Ja,
das ist schon krass. Und es halt nicht nur einen.
Also
das ist absurde.
Das ist wirklich krass.
Ja, und was bei dieser Mannschaft, wir haben es ja auch schon, was Tim oder Moritz. Stimmt einfach in dieser Mannschaft. Also es scheint, die Stimmung scheint echt gut zu sein. Also man liest es in der Presse regelmäßig und das ist ja irgendwie ein Indikator dafür. Aber man sieht es auch. Ja, man sieht es dann bei diesem 2-0, wo also vorher war natürlich wieder hier Untergang von sämtlichen Muskelsträngen der Fortuna, weil Nicola Gavori mit einer nach Muskelverletzung aussehenden Blessur raus musste, wo man natürlich wieder hatte, ja, natürlich ist ja auch Spieltag der Fortuna, da kann man ja nicht irgendwie eine Muskelverletzung auslassen. Und dann dachte man, ah, Takashiuchino auf links, es führt ja nur 1-0, klar, so wird nicht viel gemacht, aber und Gavori braucht man ja schon, ja, irgendwie als jemanden, der links spielt. Und dann macht ja Zimbo den Pass auf Zollis legt raus auf Uchino, und der macht dieses Tor, und das Tor war schon schön, darüber hat man sich gefreut, aber er hat natürlich irgendwie anerkennt, applaudiert, weil man ja mit rechnete, dass man gegen den letzten souveränen Fortuna Düsseldorf da gewinnen würde, mit 4-0. Ist noch nie anders passiert in der Geschichte der Fortuna. Aber das ist halt alle sind ja dann ja halt auf Uchino drauf in der Mannschaft und wussten, was das ihm bedeutet, der ja irgendwie außen vor ist so lange und nicht gespielt hat und sein erstes Tor für die Fortuna gemacht hat, Fragezeichen. Ich glaube, es ist das zweite Profi der sich so irre gefreut hat. Und alle haben sich quasi noch mehr gefreut für ihn, als er sich schon gefreut hat. Es war einfach ein ganz, ganz fantastisches Bild. Jetzt verschlägt euch die Sprache.
Nein, voll zur Zustimmung. Also ich glaube, das haben wir über die Saison immer wieder betont, wie sympathisch diese Truppe ist und wie sehr man es ihr gönnen würde, alle diese Ziele, die man die Saison noch hat, zu erreichen und am besten auch noch dabei zu sein im Stadion. Trotz allem, unabhängig davon, wie sich alle freuen, ist es halt auch dann gegessen so. Also alle, genau was du eben gesagt hast, Jan, genau diese Gedanken kamen bei mir auch so, oha, jetzt versiebt man hier ohne Ende Chancen und man weiß ja auch, gegen Osnabrück im Hinspiel, da hat man ja auch erst kurz vor Schluss dann noch irgendwie so einen völlig unverdienten Ausgleich bekommen, aber also ich meine, es war wunderschön, dass es ausgerechnet Uchino war, aber vor allem war es halt schön, dass damit dass das Spiel dann auch zu war.
Ja.
Und genau, und dann kriegt man richtig Bock, oder kriegt die Fortuna richtig Bock, zu zeigen, dass so einen halben Klassenunterschied oder ganzen Klassenunterschied zwischen den beiden Mannschaften auch gibt. Also das 3:0, natürlich muss man sagen, dass da Osnabrück auch nicht super verteidigt, aber es ist ja wunderschön herausgespielt. Also mit Alemann, mit dem mit Engelhardt, wo man da spielt. Und Marlon Mustafa darf dann auch. Und was das ihm bedeutet hat, dieses Tor, das hat man ja auch direkt bei dem Jubel gesehen. Also Wahnsinn. Jetzt hat man zwei Tordebütanten in diesem Spiel drin und das ist mit Sicherheit für die weitere Saison unglaublich wichtig. Gerade weil ich, zwar war es jetzt gegen Osnabrück, aber den Auftritt, weil er an den richtigen Laufwegen war, aber auch mit dem Kopf gearbeitet hat, von Mustafa eh gut fand, ist es, glaube ich, super cool, dass er jetzt auch ein Tor gemacht hat, weil ich durchaus mir vorstellen kann, dass er jetzt öfters in der Startelf stehen wird.
Und er war ja auch, glaube ich, sehr, sehr erleichtert, weil diese vier Riesenchancen vorher sind schon wahrscheinlich nicht so geil, wenn du damit wenn du damit das Spiel verlässt und dann gewinnst, okay, Mannschaft gewinnt, aber du weißt, boah, ich habe echt vier so richtig fette Dinger versiebt. Ist halt nicht so geil, wenn du dann dieses Tor machst. Ja. Ich würde noch ein bisschen ganz kurz weil das bei dem Tor vielleicht ein ganz gutes, exemplarisches Ding ist, dafür, dass Tanaka ja häufig jetzt weiter hinten spielt als Engelhardt. Tanaka, klar, im Aufbau, das hatten wir halt nicht so oft, weil wir nicht so oft den Ball hatten, aber im Aufbau bildet er ja mit Siebert und Oberdorf diese Dreierkette, was ja, dann auch ganz gut funktioniert. Also eher als Spielaufbauer. Und ich glaube, dadurch ist Engelhardt eben auch ein bisschen weiter vorne. Ich habe nämlich zum Beispiel in dieser Situation das Gefühl, da ist Osnabrück nicht wirklich drauf eingestellt. Weil ich meine, auch in den weiten Teilen der Hinrunde und Anfang der Rückrunde war Engelhardt häufiger der alleinige Sechser. Und jetzt ist er eher so ein bisschen hinter Johannesson, aber vor Tanaka positioniert im Durchschnitt und schafft dann eben auch so eine Überzahl da. Und plötzlich ist überhaupt kein Osnabrücker mehr da, der Engelhardt verteidigen kann. Dann kommt natürlich Zörles wieder mit einem Bombenlaufweg und Engelhardt mit dem Bombenpass im genau den richtigen Moment.
Ich meine, das Engelhardt hat ja vorher schon viel, also auch in der ersten Hinrunde war er ja einfach aufgrund seiner Laufleistung überall, ne? Dieser klassische Box-to-Box-Spieler, der wirklich, und das war ja jetzt auch wieder, also der war der spielte mal. Aber trotzdem hast du recht, hat dass halt das auch ein Faktor sein kann.
Klar.
Ja. Ja. Allgemein dieses Dreier-Mittelfeld ist halt einfach echt gut, wie es Aufgaben verteilt und wie es gerade die Stärken der einzelnen hervorhebt, wobei Johannesson fällt da so ein bisschen ab. Johannesson macht halt so die Hintergrundarbeit, könnte man sagen, dass Tanaka und Engel halt auch glänzen können. Vielleicht möchte man es so positiv interpretieren. Man wird es vielleicht in zwei Wochen nach der Länderspielpause direkt sehen können, welche Rolle er in diesem Dreier-Mittelfeld spielt, Johannesson. Er hat ja die fünfte gelbe Karte gesehen und wird gegen den FC Kaiserslautern ausfallen. Aber ich glaube, das ist irgendwie nochmal ganz gut, dass du das gesagt hast, sich diese drei da anzugucken und wie sie zueinander stehen. Auch in einem konterintensiven Spiel schaffen die es irgendwie, sich die Räume gut aufzuteilen und, ja, wie ich es eben sagte, ihre jeweiligen Stärken hervorzubringen. Und das lässt ja auf einiges hoffen, auch für die Zukunft. Denn man muss halt sagen, klar, letztes Mal hat der HSV sich so ein bisschen finden müssen, war nicht gut. Osnabrück war wirklich sehr schlecht. Es tut mir sehr leid. Das spielt sicherlich auch noch eine Rolle. Und bei der Bewertung der aktuellen Phase Hannover-Spiel hat man es eben noch aus der Hand gegeben, gegen eine sehr gute Hannoveraner Mannschaft, muss man das natürlich auch noch berücksichtigen. Es ist aber vielleicht ganz natürlich sehr dankbar, dass man gerade mit einer neu zusammengestellten Defensivverbund, mal gucken, ob Gavori wieder kommt, dass man jetzt eh gegen so Gegner spielt, die sich offensiv ein bisschen schwer tun. Das war im Hamburger Sportverein ja nicht anders, auch wenn der vom Namen her anders wirken sollte. Und ja, dann kann man sagen, es geht immer weiter. Und man kann auch sagen, dass Ao Tanaka sich in diese, man möchte besonders jubeln, auch eingefügt hat beim 4:0. Während Uchino sich so gefreut hat, dass er endlich getroffen hat, Mustafa sich so gefreut hat, dass er endlich getroffen hat, hat sie Ao Tanaka, ist es mir auch schon im Live-Bild quasi aufgefallen, wenn man 4:0 gegen den 18. spielt und sich dann halt quasi vor die Heimkurve so stellt, dass man da eine gelbe Karte für bekommt, das finde ich jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Tat vielleicht auch nicht unbedingt Not. Das haben ja auch die anderen Spieler, die mit ihm feierten, dann auch so Richtung der Osnabrücker Kurve signalisiert, so, ja, so, sorry. So wirkte es auf jeden Fall für mich. Aber trotzdem ist auch das hat geklappt. Man lässt sich selbst gut anschießen. Und man
ja, trifft zu viel. Das ist ja jetzt die große Frage. Weil ich glaube, er macht schon auch den Move. Also er macht schon auch den Move.
Er macht auch den Move, ja.
Also es ist, er versucht da schon was zu machen in die Richtung. Und es klappt dann halt deutlich besser, als wahrscheinlich auch er selber erwartet hätte. Und er trifft ihn dann ja so mit dem Oberschenkel oder so, ne? Oder Wade, ich weiß nicht, so Schuss von Zimbo. Der will schon versuchen, den so durch die Beine abzufälschen, aber dass das so klappt, natürlich dann ein bisschen special.
Nehmt mal mit, würde ich sagen.
Nehmt mal mit.
4:0. Ja. Ist es in etwas, ich meine, der, man muss ja in seiner Abwesenheit ihn auch sehr loben. Lou hat ja schon beim Hannover-Spiel prophezeit, dass hier eine neue Identität der Fortuna sich entwickeln könnte im Umschaltspiel. Und die beiden folgenden Spiele gegen den HSV und jetzt gegen Osnabrück haben ihm ja so ein Stück weit recht gegeben, dass wir schon etwas anderes sehen. Ob es jetzt nun an Leverkusen liegt oder daran, dass man eben die vielen Gegentore vom Anfang der Hinrunde vermeiden will, ist jetzt unabhängig. Aber wie bewertet ihr das?
Ja, genau. Also ich sehe alles jetzt nur noch durch die Berlin-Brille, nicht nur, weil ich hier in Berlin sitze. Also das wird der Stil sein bis Anfang April. Und dann unabhängig davon, wer der Gegner dann im Finale wird, also Kaiserslautern oder Saarbrücken, wird man natürlich dann seinen Stil wieder umstellen, weil das wird dann ein ganz anderer Schnack.
Ich denke auch. Solange kannst du das ja auch nicht durchziehen.
Ey, du, die haben es gegen Osnabrück durchgezogen, das hätte ich dir nicht zugetraut.
Ja,
also wenn du gegen den 18. das durchziehen kannst, dann kannst du es quasi immer machen.
Nee, Jan, aber das war halt auch noch so ein Überraschungsmoment. Also wenn du jetzt gegen Braunschweig spielst und dich weitere 3 Spiele jetzt hinten reingestellt hast vorher, dann denken die Braunschweiger sich, aha, die werden sich also hinten reinstellen und auf Konter lauern.
Ja, aber das wusste die Osnabrücker doch auch. Uwe Korschiller hat ja gesagt, dass die da schon damit gerechnet haben, dass sie mehr mit dem Ball machen müssten und das hat sie halt überfordert.
Also ich sehe das einfach sehr, also klar, natürlich, man wird irgendwelche Schwerpunkte im Training legen, aber ich sehe das einfach als eine Erweiterung der taktischen Palette, die Fortuna zur Verfügung hat und man kann auch durchaus wieder ein bisschen aktiver am Spiel partizipieren. Also tatsächlich finde ich das gar nicht so blöd, den Gedanken, dass schon auch was mit dem nahenden David gegen Goliath zu tun hat.
Ich finde es ja auch durchaus überhaupt nicht passiv, ne?
Nee.
Wie Fortuna
gar
spielt.
Nicht.
So, es ist ja
gar nicht.
Es ist halt weiter hinten, ne? Natürlich ist kein Angriffspressing, wo man irgendwie ganz früh drauf geht. So, das passiert dann mal ganz selten. Läuft man ja sogar zu dritt an, jetzt auch in dem Osnabrück-Spiel. Aber ansonsten zieht man sich halt zurück. Aber man ist ja nicht passiv, man ist ja sofort am Mann. Man stellt ja den Gegner da, wo man ihn nicht hinhaben möchte. Drängt den Gegner so wie wurde das so schön gesagt, auch von Koshinat und Tune, dass man dann in den ungefährlichen Räumen den Osnabrückern den Ball überlassen hat. So, und das ist ja auch sehr aktiv. Ich meine, die Fortuna ist auch wieder sehr viel gelaufen und so. Da gehört schon, genau, es ist nicht ein passives, weil passiv wird es dann, wenn du wie du zwei Tore gegen Hannover kassierst, wenn du nicht mehr dran bist an den Mann und wenn du Leute flanken können aus Situationen, wo es gefährlich ist, wenn sie eine gute Boxbesetzung haben und so. Deswegen,
Es ist aktiv und nicht primitiv. Denn das hat ja Uwe Koschinat benutzt, das Adjektiv, um quasi so einen ballbesitzlosen Spiel seiner Mannschaft beschreiben. Aber das ist bei der Fortuna ja nicht der Fall. Ja, also vielleicht hat sie auch, aber er hat schon irgendwie mit Ballbesitz und ohne Ballbesitz und hat dann für den nicht mit Ballbesitz, also ohne Ballbesitz hat er dann halt das Wort, er hat sogar noch was davor gesagt, das habe ich jetzt vergessen, irgendwie mit primitiv umschrieben. Aber gerade so Spieler wie Yannick Engelhardt und Ao Tanaka, die können das ja gar nicht, ja, primitiv, sondern das ist gerade die Pässe, die ihr beschrieben habt von Tanaka und so weiter, das zeigt das ja eben. Es ist ja Teil dieses Aktiven und nicht Primitiven, dass die Fortuna so auszeichnet. Was ja natürlich auch sich schön ansehen lässt, wenn sie es ja nämlich ja so hervorragend aufs Tablett bringen wie gegen Osnabrück. Gegen den HSV war es ja schon so ein bisschen ärgerlich, dass man es nicht komplett durchgespielt hat und den HSV da zerlegt hat. Aber also meckern auf hohem Niveau, ne? Also auf höchstem Niveau, weil die sind jetzt wieder Vierter, einen Punkt dran. Haben wir natürlich auch mitgerechnet zu jedem Zeitpunkt der Rückrunde, dass das so kommen würde. Also gerne weiter. Ja. So. Und ich glaube auch, dass es gegen den nächsten Gegner so laufen könnte, wenn man da die Überleitung hernehmen können möchte. Der Trainer der nächsten Mannschaft, Friedhelm Funkel, hat ja aber zumindest in den Fortuna-Zeiten sowas ja auch schon mal ganz gut gemacht. Ja? Stabil stehen und mit den sehr guten Spielern, die dafür geeignet sind, umzuschalten.
Ja, er hat halt Ramann und Luke Bacchio, ne?
Ja, genau. Ja, das ist okay. Dass der halt aus einem Spielermaterial halt das Maximale rausholen kann, das ist ja eben seine große Stärke. Das ist man jetzt vielleicht in Kaiserslautern und deswegen hätte der HSV ihn auch holen sollen. Aber man hat da halt auf Steffen Baumgart gesetzt. Kann ja immer noch eine gute Entscheidung sein. Aber wir haben ja natürlich heute keine Vorschau auf Kaiserslautern. Aber vielleicht können wir ja trotzdem über Kaiserslautern trotzdem irgendwie sprechen, um dann doch nochmal auf so zwei, drei Punkte für die Fortuna zu kommen. Und wenn wir über Kaiserslautern reden, dann reden wir ja vielleicht einfach über Friedhelm Funkel.
Ja. Und vielleicht auch ganz kurz nochmal darüber, dass man sich ja in dieser Saison vielleicht noch zweimal sehen kann. Also, was wäre das für ein Finale? Ja. Kaiserslautern mit Friedhelm Funkel gegen Fortuna. Heieiei.
Ich glaube, da würde sich.
Das ist schon hart, ja.
Ich glaube, da würde sich meine aktuelle Perspektive auf Friedhelm Funkel potenziell auch nochmal verändern. Weil ich glaube, ich steige mal ein. Es gibt ja diverse, die aus nachvollziehbaren Gründen ihm das recht übel nehmen, dass er sich halt da hinstellt nach seiner Zeit bei der Fortuna, sagt, so, das war's, ich gehe jetzt in die Rente, ich kann einfach nicht einen anderen Verein als die Fortuna trainieren. Außerdem möchte ich in Krefeld sehr viel Tennis spielen. Ja, dass er dann halt nach einer gewissen Zeit ausgerechnet beim 1. FC Köln anfängt, um die zu retten, in der Liga zu halten, wird ihm dann halt irgendwie negativ ausgelegt. Ich muss aber allerdings sagen, zu diesem Zeitpunkt, also das kam ja nicht aus dem Nichts, dass er sowas machen würde. Ja? Also seine diversen, ich schaue mit einem Bildredakteur den Abstieg der Fortuna und die berichten dann darüber auf dem Sofa. Das wies ja schon in so eine Tendenz hin, dass da jetzt nicht alles
Dass er jetzt nicht Privatier geworden ist
und dass er halt immer auch noch so ein bisschen Friedhelm Funkel ist, ja, und dass man vielleicht nicht alles, was er sagt, auf die Goldwaage legen muss. Deswegen hat er auch seine Reputation, die er bei mir hatte und die er eigentlich auch immer noch hat, also was er geleistet hat, die beste Saison der Fortuna seit 30 Jahren hinzulegen, da in der besagten, die Moritz mit dem Hinweis auf Luke Bacchio erwähnte, das rechne ich ihm auch noch nach wie vor hoch an. Ja, das wird er nicht verlieren. Und dann hat, wie gesagt, dann geht er halt und dann hat man sich gedacht, ja, okay, das ist Friedhelm Funkel, ob er das kann. Und dann liest man die diversen Geschichtchen in der Boulevardpresse und es ist irgendwie klar, dass der irgendwie so, ja, nicht loslassen kann, vielleicht. Und dann, gut, das mit dem FC war richtig, ja, kann man machen. Und das ist jetzt mit Kaiserslautern ja auch keine Überraschung. Wenn er jetzt allerdings mit Kaiserslautern gegen die Fortuna in Berlin DFB-Pokal holt, das Bild möchte ich eigentlich nicht sehen.
Ja, aus vielen Gründen. Das möchte ich auch wirklich nicht sehen. Nee.
Aber habt ihr eine andere Perspektive?
Nee, halt nicht so. Nee, ich kann auch irgendwie so die Wut nachvollziehen und dieses DFB-Pokal-Ding, das klingt sehr unangenehm. Aber ich kann irgendwie, ja, ich werde nicht vergessen, was er für diesen Verein geleistet hat. Also ich meine, da gab es ja in der jüngeren Vergangenheit nicht so viele, die so lange so gute Arbeit geleistet haben bei der Fortuna. Ne? Ich meine, wir hatten Alexander Ristić, dann Norbert Meyer und dann Friedhelm Funkel und hoffentlich Daniel Thun. So, ne? Es ist schon, stehen schon sehr raus. Also von daher... Genau.
Ja, und Daniel Thun muss es erstmal beweisen. Also Friedhelm Funkel hat ja auch noch den Abstieg verhindert, um dann die Fortuna in die erste Liga zu führen und dann halt auch noch so eine Saison in der ersten Liga hinzulegen. Ja. Das gehört ja Teil seines Gesamtkunstwerks, das er da hingelegt hat. Um dann quasi, das ist ja eigentlich die Spitzenleistung gewesen, Düsseldorfs Trainer des Jahres zu sein, um quasi am selben Tag entlassen zu werden. Ja, also das ist eigentlich... Vor sowas habe ich ja Respekt.
Ja, also tatsächlich, so haben wir die Folge irgendwie heute mit der Zimbo-Verlängerung angefangen. Diese ganze Funkelgeschichte bei mir jetzt so Funken, dass ich doch nochmal unsere ersten Folgen hören muss. Also wir haben ja tatsächlich damals auf diesem Funkel-Höhepunkt angefangen. Wohl wissens, genau, wir haben aber tatsächlich in der Saison danach angefangen, wohl wissend, dass wir ein sehr pessimistischer Podcast werden wollen und es eigentlich nur noch bergab gehen konnte, auch mit Friedhelm Funkel und diese Koinzidenz mit dem Trainer des Jahres und Entlassung, das war schon herrlich und ich weiß nicht, für mich ist das halt tatsächlich einer der Trainer in meiner Fanzeit, die für immer dafür stehen werden, für diese grandiose Saison, bevor wir unseren Podcast gestartet haben, die ich einfach immer wieder, wo ich immer wieder gerne an viele Spiele dran zurückdenken werde. Also sei es das 3:3 damals in München und das sind schon schöne Erinnerungen. Trotz allem, das nächste Spiel soll er bitte verlieren.
Vielleicht danach noch ein paar andere.
Kaiserslautern soll schon nicht absteigen.
Ja, das meine ich auch nicht, aber.
Ja.
Ich finde es auch eigentlich gut, dass du nochmal daran erinnerst, Tim, weil dass wir eigentlich, ja, trotz unserer pessimistischen Grundhaltung ein Erfolgspodcast sind.
Ja.
Das hast du jetzt nochmal hier sehr gut hervorgehoben.
Tatsächlich ist es ja noch ohne dass wir viel zu Kaiserslautern reden können und die taktische Ausrichtung nicht kennen. Trotzdem können wir ein bisschen drauf gucken, was sich bei der Aufstellung unserer Fortuna ändern wird. Also du hast es ja eben schon angesprochen, dass Johannesson jetzt ausfällt. Und da ist natürlich jetzt die erste Idee, und dafür gibt es ja vielleicht auch noch ein paar Testspielminuten für ihn diese Woche, dass es vielleicht schon für Shinta Appelkamp in der Startelf reichen könnte. Was denken ihr dazu?
Ja, das heißt, reichen könnte, das ist doch wieder so ein klassischer Fortuna Düsseldorf in dieser Saison. Es könnte reichen. Es wäre vielleicht gut, wenn man ihm noch ein bisschen mehr Möglichkeiten geben könnte. Ja, er muss halt spielen. Ja, aber es ist trotzdem wichtig, weil ich glaube, dass man das ja hervorheben kann. Wir haben ja eben so überlegt, ob die Rolle von Johannesson nicht eben ist, so ein bisschen die Waage zu halten in diesem Mittelfeld. Ob das Appelkamp so gut kann, wird sich halt zeigen lassen. Ne? Also wenn die Fortuna halt defensiv wieder auflaufen wird, hinten stabil steht und dann zu kontern, dann müssen die natürlich auch gewisse defensive Arbeit verrichten. Und das muss Hütter Appelkamp auch tun. Das kann er, glaube ich. Ja, er ist ja gut im Anlaufen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich, wenn du lange nicht gespielt hast und lange keine Spielpraxis hatte, hat das schon eine ziemliche Herausforderung, die er da bestehen muss.
Ja.
Denke ich ja auch. Ich habe, ja.
Nee, also es ist ja tatsächlich immer so eine Sache. Ich finde es auch zum Beispiel problematisch, dass man dann im Spiel vor dem Pokalspiel mit einem anderen Dreier-Mittelfeld spielen muss. Und jetzt sind noch zwei aus besagtem Trio unterwegs mit den Nationalmannschaften. Also schon zur Unzeit diese fünfte gelbe Karte eigentlich.
Wobei auf der anderen Seite ist das ja vielleicht genau so rum dann auch okay. Weil dann hast du jetzt Johannesson, der in der Nationalmannschaft gefordert wird. Das heißt, ihm kommt es ganz gelegen, das Spiel vor dem großen Spiel auszusetzen. Und dann hast du im Optimalfall zwei gleichwertige, wenn auch etwas unterschiedliche Spieler, die du über 120 Minuten im schlimmsten Fall einsetzen kannst und musst. Und ich glaube, dass das mit dem Kontern durchaus auch Schinter liegt, weil er hat eine sehr gute Passschärfe, der hat ein sehr gutes Auge.
Und die Standards, die man wieder vielleicht zurückgewinnt. Gute
Standards, ja, genau. Ja.
Ich glaube, bei den gelben Karten muss man auch noch sagen, das ist natürlich clever, sich die jetzt abzuholen, weil es drohen ja diverse Sperren von Vermey, Zollis und Siebert, und vor allem Zollis und Siebert könnten sehr schwer tun. Die muss man jetzt schon so ein bisschen strecken.
Ja, das stimmt. Die
sind das nicht im Pokal gesperrt, ne?
Nee. Nein. Aber in der Liga will man ja auch noch was erreichen.
Ja.
Ja, ja, stimmt schon.
Und
ja, ist so ein bisschen, finde ich. Sorry.
Achso, ja. Um in der Liga was zu erreichen, ist natürlich ziemlich praktisch, dass der erste FC Kaiserslautern im nächsten Spiel auf Ragnar Ache verzichten muss. Der einfach 14 Tore gemacht hat, der zweitbeste und drittbeste Torschütze von Kaiserslautern, beide mit Düsseldorfer Vergangenheit. Marlon Ritter und Boris Tomjak, die haben jeweils 4 Tore erzielt. Und nicht, dass ich sage, dadurch kann das auf dem Betzenberg ein ganz undankbarer Gegner, gerade gegen Friedhelm Funkel, sein und auch eine unglaublich schwer zu bespielende Mannschaft, die ja auch um jeden Punkt kämpft. Aber das ist schon. Das ist schon, glaube ich, ganz cool, dass der ausfällt.
Ich habe ein bisschen, ja, ich glaube auch, ich habe ein bisschen was von dem Spiel gesehen gegen Hannover, jetzt von Kaiserslautern. Und ja, es ist schon natürlich, also sie haben irgendwie haben Hannover gespiegelt und haben es ganz gut geschafft, die irgendwie so einen Halstenberg da unter Kontrolle zu halten. Was mir aber einfach, ich finde diese Mannschaft wirklich ganz, ganz unsympathisch. Also dieses Auftreten von dieser Mannschaft, das ist so viel Rumgeliege, Rumgejammere und so.
Du meinst das System Fortuna?
Das System Fortuna, genau. Ja. Nee, finde ich wirklich auffällig und unangenehm. Und ich habe ja für Lautern gehalten, beziehungsweise vielleicht für das Unentschieden. So, ne? Also ich wollte ja, dass Lautern gewinnt und habe mich aber die ganze Zeit nur abgefuckt über die Leute.
Naja. Ja, aber das finde ich ja eigentlich ganz gut. Ja, ich finde, Lautern ist so ein Verein, den hasst man aus den richtigen Gründen. Weil sie halt scheiße sind. Und nicht, weil sie halt Leverkusen, Hoffenheim, Leipzig oder irgendeiner Dreck sind. Ja, das ist einfach, das ist wie so Union Berlin. Ja, die sind halt scheiße. Und es ist gut, dass sie scheiße sind. Und es ist gut, dass sie da sind, weil sie scheiße sind. Und nicht, weil sie halt eigentlich nicht da sein sollten. So.
Ja.
Ja. Und das finde ich solide, darauf kann man sich auch freuen. Ich tue das auch, weil irgendwie der Vierte gegen den 15., also quasi das gespiegelte Gegenüber, ja nicht nur auf dem Platz vielleicht, sondern auch auf der Tabelle, da ist ja eigentlich ordentlich Pfeffer drin. Also beide Mannschaften müssen halt gewinnen, wollen sie in ihrer jeweiligen Situation noch möglichst Sprünge machen. Es wird vielleicht kein schönes Spiel, aber er weiß das schon, ja. Noch ist Zollis nicht gelbgesperrt.
Genau, was meint ihr denn? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Zöllis nicht von Anfang an spielt.
Er ist natürlich wieder von Anfang an. Nein,
meinst du?
Einfach, klar, du kannst nein.
Du musst jetzt zwei Spiele, also erstmal eins,
ja, und dann das ist ein Profi, der
Playoff-Spiele also, machen und so. Boah.
Ja, aber nein, ja. Das ist keine Dreifachbelastung, wie wenn du Champions League spielst. Der macht einfach mal zwei Spiele mehr. Das kriegt er ja hin, der ist ja nicht irgendwie 37. Ja, der ist ja nicht Richard Tsukutapasu, sondern der ist halt topfit. Das ist, also klar muss man da halt so ein bisschen regenerieren, aber das ist halt keiner, der irgendwie der 60 Spiele macht die Saison, wie wenn du halt ein Champions League Nationalmannschaftsspieler bist. Also das ist so ein bisschen, ja, manchmal muss man auch, so ein bisschen sich da...
Auch,
also,
der spielt.
Ja, natürlich spielt der, das wäre verrückt, wenn nicht der spielt.
Ja.
Also, wenn der spielen kann, dann muss der spielen. Ohne den geht das nicht. Und auch sonst, ich sehe das halt nicht als guten, es ist für mich kein Grund, weil danach hat er, ne? Der muss jetzt aber ein bisschen durchziehen und dann hat er wieder Zeit, unter der Woche so ein bisschen Luft zu schnappen. So.
Ja.
Vielleicht hast du recht, Moritz, aber ja.
Ja, mal sehen. Erwähnenswert finde ich die GoFundMe-Kampagne übrigens zum Kauf Christos Tsiolis. Sind Stand jetzt, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, schon 16.146 Euro eingegangen.
Das Geld okay, wird dann... gehen dann ans NLZ, wenn dann doch nicht die 5 Millionen genau zusammenkommen.
Und ich meine, wenn da jetzt irgendwie 20.000 Euro bei rumkommen, dann ist das, glaube ich, fürs NLZ auch gar nicht so uncool.
Nice.
So.
Aber ich meine, ja. Wäre auch gut, wenn wir auf 5 Millionen kämen.
Ey, okay. Wenn das, also darüber lässt sich ja diskutieren. Wenn Fortuna es schafft, also die Fanszene, 5 Millionen Euro zusammenzusammeln, um die dann für den Spieler auszugeben.
Das ist schon bitter.
Wäre schon ja ein bisschen aber witzig. Ja, aber okay. Ja. Ich verstehe den Witz daran. Weil dann kannst du natürlich sagen, okay, wir haben halt 5 Millionen Euro. Damit kann man auch andere Sachen machen, die die Gesellschaft voranbringen und den Verein voranbringen als ein aber das aber ist, ja, da bist ich verstehe den Gag, ja.
Also, genau, ich verstehe den Gag und wir wollen jetzt keine Diskussion über Charity und
oh ja, das können wir. Ja, ja, das stimmt. Das ist ein Punkt. Okay, das stimmt. Zahlt brav eure Steuern, damit der Staat damit gute Dinge machen kann, der demokratisch legitimiert ist. Was habe ich das auch gemacht?
Ihr könnt aber ganz viel Geld an die Fortuna TuS, Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. spenden, um einen Spieler zu kaufen. Ist auch gut.
Ja. Ja, also es liegen einige Tage ohne die Fortuna vor uns. Wer es gar nicht aushalten kann, kann das Testspiel sehen am Mittwoch. Dann ganz genau beobachten, was mit den Nationalspielern ist und in unserem Tippspiel, auf das wir irgendwann auch nochmal gucken, den richtigen Tipp raushauen für das Spiel gegen Kaiserslautern. Ich habe ein ganz gutes Gefühl, was für mich sehr unnormal ist. Gegen Osnabrück waren wir ja auch eher pessimistisch. Aber was man auf jeden Fall bis auf die Ergebnisse in dieser zweiten Liga, die ja schwer zu tippen sind, auf jeden Fall ziemlich leicht richtig tippen kann, ist, wann der erste FC Kaiserslautern das erste Mal wechseln wird. Denn schätzt mal, wann seitdem Friedhelm Funkel dort die Geschicke leitet, immer der erste Wechsel stattgefunden hat. Zwischen der 63. und 66. Minute kommen immer die Wechsel. Also die gute alte Funkel-Viertelstunde, die hat er sich nicht abgewöhnt. Und
er hat sie sogar, daran sieht man, dass Friedhelm Funkel für einen Fuchs ist. Er hat sie ein bisschen angepasst wegen der längeren Nettospielzeit.
Ja,
also wenn du mit mehr Verlängerung, richtig, musst du ja auch die Funkelviertelstunde so ein bisschen nach hinten verschieben.
Ja. Und mit diesem kleinen Schmankerl würden wir euch gerne in die Fortuna-freie Zeit entlassen. Kommt gut durch und wir lassen dann nach dem Lautern-Spiel mit einer XXXXXL-Vorschau auf Leverkusen und Nachschau auf Lautern wieder von uns hören.
Genau.
Vorschau ist eigentlich schnell erzählt, aber
ja.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.